Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Sportplatz auf dem neuen Portal meinsportpodcast.de. Früher hieß es ja die Sportshow, jetzt ist es Sportplatz. Mit der neuen Homepage haben wir einmal den Namen geändert und mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Die Stimme ist etwas ungewohnt, weil normalerweise hier den Kollegen Andreas oder Malte hört, aber dass heute mal um Wintersport geht, haben wir uns gesagt, dann machen wir auch mal einen kleinen Teil dazu, denn Kallstolz hier ist komplett neu aufgestellt. Wir haben eine neue Rundengruppe mit dabei, drei neue, beziehungsweise sogar noch mehr, aber wir sind heute zu viert. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff, wie gesagt, ihr kennt mich schon von den ein oder anderen Aufnahme. Und neu mit dabei sind einmal der Benny aus Nürnberg. Hallo Benny.
Hallo.
Dann haben wir noch zwei absolute Experten, die jeweils schon auch im Beruf tätig sind. Das ist einmal der Lukas Zara, der kommt aus dem wunderschönen Österreich und arbeitet dort für Spox. Hallo Lukas.
Hallo, servus.
Und dann haben wir auch noch aus Deutschland, aus dem wunderschönen Berlin, den Tobias Ruff, der arbeitet für Tier Online. Hallo Tobias.
Servus zusammen. Hallo.
Ja, wir wollen einmal zurückgucken auf das Wochenende, weil es geht ja schon ein bisschen los mit den ersten Wettbewerben, haben schon angefangen, die ersten Wintersportarten sind in die Saison gestartet und dann machen wir natürlich den Anfang in Wisla, wo das Skispringen begonnen hat am Wochenende und da fangen wir natürlich an mit dem Skispringen, dem Team, wo die Polen im heimischen Stadion gewinnen konnten, am Ende knapp, aber vor den Deutschen nur und das lag nur daran, weil Kamis doch hinten raus wirklich einen Hammersatz rausgezaubert hat. Benny, die Polen hatten am Ende viel zu feiern mit dem Sieg. Das war mit Sicherheit ein Start nach Maß für die polnische Skisprung-Nationalmannschaft.
Ja, auf jeden Fall. Es wurde ja dann auch noch im letzten Durchgang noch knapp bis zum, also nach dem siebten Sprung haben noch die Deutschen geführt. Aber dann konnte Kamisch doch dann noch an den Deutschen vorbeiziehen mit Polen.
Genau, starker Sprung am Ende 129 Meter und hat dort einige Punkte gut machen können auf Richard Freitag, den Schlussspringer für den Deutschen, der dort mit 123,5 bisschen Punkte verloren hat. Am Ende waren dort ja 15 Punkte Unterschied, sodass dann Kamis doch nur vorbeiziehen konnte. Lukas, trotzdem die deutsche Mannschaft eine starke Leistung gezeigt, auch gerade Stefan Leie mit wirklich zwei guten Sätzen, 128,5 und 126. Der hat wirklich einen guten Auftakt gehabt in die Saison.
Das war durchaus ein bisschen eine Überraschung, dass er so eine starke Leistung gleich zu Beginn zeigt. Er war ja im Sommer schon gut in Form beim Sommer Grand Prix und hat das jetzt anscheinend auch sozusagen in die Schneesaison, in den Schnee setzen können. Auch starker Auftakt von ihm.
Genau, starker Auftritt von Stefan Leier, der das gut gemacht hat. Tobias gefehlt in dem deutschen Team. Das bestand aus Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stefan Leier und Richard Freitag, war Andi Wellinger. Hast du die Entscheidung von Bundestrainer Werner Schuster nachziehen können, warum er erstmal Andi Wellinger außen vor gelassen hat?
Ja, absolut. Also das deutsche Team ist so breit aufgestellt, auch was die Qualität angeht, dass der Bundestrainer nach dem Qualifikationssprung letztlich keine Wahl hatte. Und eigentlich ist es schade, weil wenn wir die Einzelleistung von Wellinger dann am Sonntag mit ins Mannschaftsergebnis einrechnen würden, dann hätte es für Deutschland wahrscheinlich gereicht. Aber die Entscheidung von Schuster war absolut richtig.
Genau, am Ende fehlen nur knapp 11 Punkte. Also das hätte vielleicht so einen Unterschied gemacht können, aber trotzdem starker Auftakt für die deutschen Springer. Auch natürlich Lukas, die in der österreichischen Nationalmannschaft mit Platz 3 dort gewesen. Auch einen guten Auftakt gehabt, muss man sagen. Wie zufrieden sind die Österreicher mit ihrem Auftakt im Teamspringen?
Ja, am Samstag war der Tenor in Österreich noch ganz okay. Man war vorsichtig positiv gestimmt mit einem Stockerlplatz sozusagen. Hat man doch nicht unbedingt rechnen können. Man muss natürlich dazu sagen, dass man profitiert hat von der Disqualifikation von den Norwegern. Da war, glaube ich, ein Anzug nicht passend. Dadurch dann der Sprung auf die 3. Aber insgesamt wünscht man sich natürlich in Österreich noch mehr. Also man war schon mal weiter vorne. Ich glaube, leichte Enttäuschung ist dann doch auch aufgrund des Ergebnisses am Sonntag gegeben in Österreich.
Genau, auf das Ergebnis kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich möchte noch einmal kurz auch das Blick auf auch die Norweger mehr werfen. Benny, die haben ja gesagt, Robert Johanneshorn hat den Anzug gehabt, war nicht regelkonform, damit sind sie ausgeschieden als Zehnter. Aber auch trotzdem, die Leistung vorher war jetzt nicht überragend. André Tande 119 Meter, Johan André Vorhorn 120 und Andreas van der Mann 122,5. Also da war noch einiges Luft nach oben für die Norweger.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, wenn man sich dann auch die Einzelergebnisse vom Sonntag anschaut, können die an sich schon relativ zufrieden sein mit dem Wochenende. Aber das mit dem Anzug ist natürlich trotzdem sehr ärgerlich.
Genau, sehr ärgerlich. Kann mir mal in der ersten Saison durchaus auch passieren, im ersten Skispringen. Das sollte natürlich eigentlich möglich nicht passieren, aber in diesem Fall ist es dann ja so passiert. Deswegen gucken wir jetzt auch auf den Sonntag und auch dort die Norweger, ich habe es kurz schon angesprochen, haben nicht so ganz überzeugen können. Johan André Vorfang hat es noch mit Platz 10 retten können, aber ansonsten das Teamergebnis war jetzt nicht ganz so stark. Dafür aber Tobias hat bei schwierigen Bedingungen ein russischer Springer gewonnen, womit man vorher nicht so gerechnet hat. Es sei denn, man hat so ein bisschen Sommer-Weltcup verfolgt, weil da war Evgeny Klimov, der am Ende das Skispringen gewonnen hat, schon wirklich sehr, sehr stark.
Ja, absolut. Wenn ich vielleicht kurz zu den Norwegern noch ergänzen dürfte. Ich glaube, dass wir das Ergebnis aus Wisla da auch nicht so als Maßstab jetzt nehmen können. Die Schanze ist verhältnismäßig klein und die Norweger, die kommen eigentlich eher über die größeren Schanzen. Also wir sehen es ja auch bei den Skiflugwettbewerben zum Beispiel. Da spielen die ihre ganze Klasse aus. Ich glaube, dass die Wisla einfach so als erste Standortbestimmung auch gesetzt haben. Tande war ja auch erkrankt über den Sommer und ich glaube, dass man, wie gesagt, Wissler da nicht als Maßstab nehmen sollte. Und ja, zu Klimov, Sommer natürlich schon ein sehr guter Eindruck, aber im Sommer gab es schon viele Überflieger und dass er das so mitgenommen hat, ja, hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Vor allen Dingen, dass er dann im zweiten Durchgang auch die Nerven behalten hat. Weil wir hatten schon viele Ausreißer nach oben, mit denen man nicht gerechnet hat, die dann als Letzte runtergehen vom Backen, uns dann vom Mentalen her nicht packen. Also Respekt hatte ich so nicht auf dem Zettel, muss ich zugeben.
Ja, hat er wirklich sehr gut gemacht, hat wirklich dort auch die Nerven bewiesen können, 127,5 und 131,5 seine Sprünge. Also von daher beides mal die beste Punktzahl auch sammeln können und dann am Ende dann verdiente Sieger. Ja, dann auf Platz 2 ist Jeff Van Laer gelandet, der schon am Samstag einen guten Sprung hatte, beziehungsweise einen guten Wettkampf hatte. Werder Schuster hatte da schon gesagt, die Chance ist ja da, dass er diese Saison auf Weltcup-Podium springt. Hat er direkt im ersten Einspringen geschafft, Lukas.
Ja, das war, also für mich kam das überraschend durchaus. Da gibt es natürlich andere Kandidaten, andere Namen, die man vom deutschen Springerteam jetzt mehr auf dem Podest erwartet hätte. Aber wie du gesagt hast, ja, das war das klare Ziel, dass er sozusagen den Sprung in die Top 3 schaffen soll. Und das ist ihm jetzt gleich zu Beginn der Saison gelungen. Und das kann natürlich nur Gutes bedeuten für die Saison.
Ja, auf jeden Fall hat laut Werner Schuster einen großen Sprit gemacht im Sommer und das hat man jetzt schon im ersten Wochenende direkt sehen können, dass er dort mit sehr die Chance hat, dann auch noch das weitere starke deutsche Team zu verstärken. Auf Platz 3, Benny, auch eine Überraschung, der Japaner Ryoyo Kobayashi, 137,5 Meter im ersten Sprung gehabt, damit sich einen guten Platzierung holen können. Dann im zweiten Sprung dann 127,5, sodass er dann am Ende Platz 3 landen konnte. Ganz knapp vor Kamil Stoch, der 0,3 Punkte nur dahinter war. Aber trotzdem, der Japaner, der hat schon mal auch für Aufmerksamkeit gesorgt am ersten Wochenende.
Man könnte schon fast den Eindruck gewinnen, dass Wissler so ein bisschen die Kobayashi-Schanze ist. Letztes Jahr, da er seinen Bruder gewonnen, Junichiro, der damals auch über den Sommer sehr stark war. Aber ja, es war auf jeden Fall eine gute Leistung, dass er den ersten nicht gestanden hat. Das war ärgerlich, aber auch irgendwie verständlich. Der war schon sehr weit, ich glaube, 1,5 Meter unterm Schanzenrekord. Von daher kann er da auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Dürfte auch sein erster Podestplatz sein.
Ja, genau. Junger Mann noch aus Japan, 18 Jahre alt, auch erst vor kurzem Geburtstag gehabt, so, nee, 22 Jahre alt, so ist richtig, 1996 geboren, vor kurzem, wie gesagt, Geburtstag gehabt. Sein Bruder Junichiro war am Ende 19. Guten ersten gehabt, dafür dann einen eher schwächeren zweiten. Aber trotzdem, man muss mal auf die weiteren gucken, so die Top-Leute fehlen so ein bisschen in der Top 10. Wenn man mal guckt, Platz 5, Timi Chai, Platz 6, Piotr Schiller, Platz 7, Antti Alto, und dann erst mit Platz 8, David Kubacki, Karl Geiger, Johan André Vorfang, Andreas Wellinger, die dann auch nach und nach alle kommen. Also spricht wirklich dafür, Tobi, dass gerade an dem Sonntag wirklich sehr, sehr schwierige Bedingungen gewesen sind.
Ah, es ist auch ein typisches Ding für Whistler. Ich habe vorher noch mit Sven Hannawald ein Interview geführt und er hat mir das auch erklärt. Er meinte, dass der Hang so unfassbar windanfällig ist. Und wir haben es ja auch bei den Abständen gesehen. Die waren, was die Meter anging, was sie gesprungen sind, waren die eigentlich alle nicht so weit voneinander entfernt. Und dann spielen die Haltungsnoten eine Rolle. Und Whistler ist eine Schanze einfach mit einem ganz eigenen Charakter. Wenn dazu dann noch die äußeren Bedingungen so wackeln, es stand ja sogar zur Debatte, dass es überhaupt keinen zweiten Durchgang gibt am Sonntag im Einzelspringen, dann ist es eine kleine Form von Roulette, würde ich mal sagen.
Ja, es war ein bisschen Roulette, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Das war wirklich, ja, wirklich teilweise wirklich schon sehr, sehr schwierig. Und man hat ja auch gesehen, dass einige dann auch wirklich von den Top-Leuten es nicht in den zweiten Durchgang geschafft haben. Wie jetzt zum Beispiel dann Anja Tande oder auch ein Andreas Jern, die dann als 35. bzw. 36. das verpasst hat. Auch ein Steffen Hula, der ein bisschen Pech hatte mit dem Wind und auch als 38. auch den zweiten Durchgang verpasst hat. Ansonsten gucken wir nochmal ein bisschen weiter auf die anderen Deutschen. Lukas, ich habe es angesprochen, Karl Geiger 9., Andreas Wellinger 11., Richard Freitag 22., Markus Eisenbichler 5. und David Siegel auf Platz 13. Also insgesamt ein rundes deutsches Mannschaftsergebnis.
Ja, ich glaube, da kann die deutsche Mannschaft wirklich zufrieden sein. Ich blick fast ein bisschen neidisch drauf, weil wir mit dem österreichischen Team jetzt alles andere als gut aufgestellt waren in dem ersten Einzelspringen. Also das sind super Ergebnisse. Wir haben schon angesprochen, Whistler ist wirklich ein bisschen eine eigene Schanze. Das hat man auch im letzten Jahr gesehen, dass da die Ergebnisse, die Männer, die in Whistler vorne gelegen sind, dann auch über die Saison jetzt nicht unbedingt regelmäßig auch ganz vorne zu finden waren. Aber auf das kann man aufbauen, auf jeden Fall. Ich glaube, die deutschen Athleten gehen da mit einem guten Gefühl raus und dann geht's weiter nach Finnland.
Genau, dann wird es mit Sicherheit für die deutsche Mannschaft weitergehen. Wir machen jetzt hier die nächste kurze Pause, denn es waren nicht nur die Skispringer noch im Einsatz, sondern es waren auch die Ski-Alpin-Fahrer unterwegs in Levi, hatten dort ihren Saisonauftakt im Slalom. Und wir natürlich darauf gucken, wer dort gewonnen hat, beziehungsweise ob irgendwer die Dominanz von Marcin Jeschow oder Michaela Schifrin besiegen konnte. Also bleibt dran hier beim Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück beim Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Ich habe es gesagt, wir gucken jetzt einmal zum Ski-Alpin, zu den Damen und Herren, die am Samstag beziehungsweise am Sonntag in Levi aktiv waren. Da gab es jeweils die ersten Slalom der Saison. Gucken wir mal an, ganz gentlemanlike natürlich mit den Frauen zuerst, was dort passiert ist. Und ja, man hat es wieder gesehen, Michaela Schifrin hat wieder das Rennen gewinnen können, hat den ersten Sieg sich holen können in der Saison. Und Benny, ganz ehrlich, so überraschend war es jetzt am Ende nicht.
Es ist jetzt nicht keine Sensation gewesen, dass sie da auf einmal einen Slalom gewinnt. Da konnte eigentlich jeder davor mit rechnen. Sie wird wahrscheinlich diese Saison ja dann auch den Rekord von Marlies Schild brechen hinsichtlich der Slalom-Weltcup-Siege. Also eigentlich alles beim Alten geblieben über die Sommerpause.
Genau, eigentlich alles beim Alten blieben. Am Ende 58 Hundertstel Vorsprung vor Petra Vlchová. Vielleicht ein bisschen überraschend, Tobi, der Abstand ist jetzt nicht ganz so groß.
Petra Vlchová hat es ja schon auch in der letzten Saison angedeutet, dass sie so eigentlich mit die Einzige ist, die mit Schifrin mithalten kann. auf diesem ganz hohen Niveau. Aber ja, es ist nach wie vor so, dass Schifrin einfach diese Coolness hat, die sie dann auch auf die Piste bringt. Und wenn es eine gibt, letztes Jahr war Vlhová die einzige, die Schifrin geschlagen hat im Slalom. Die hat da zwei Weltcups gewonnen und es deutet auch in dieser Saison alles wieder auf diesen Zweikampf hin.
Genau, da wird es auf jeden Fall darauf hinlaufen. Und wer ihn am Platz 3 belegt hat, ich denke, das wird die Österreicher und auch gerade mit Sicherheit Lukas gefreut haben. Bernadette Schild ist auf Platz 3 gefahren, nachdem sie nach 12. im ersten Durchgang gewesen ist, hat sie mit Laufbestzeit sich nach und nach verbessern können und ist am Ende mit 79 Hundertstel Rückspann und nur 2 Hundertstel Vorsprung auf den Platz 4 Dritte geworden. Lukas, ich denke, die Freude in Österreich war entsprechend groß, dass Bernadette Schild das so geschafft hat.
Absolut, es war ein bisschen traurig zu hören, wie der Tobias gesagt hat, es wird auf einen Zweikampf hinauslaufen. Ich bin da guter Dinge, dass es vielleicht das eine oder andere Mal die Bernadette Schild schafft. Sie hat ja auch die Laufbestzeit im zweiten Durchgang erzielt, ist vom 12. Platz noch vorgefahren bis zum 3. Platz. Und man hat sehen können, wie ihr Lachen immer größer geworden ist mit jeder Fahrerin, die sie sozusagen hinter sich gelassen hat dann. Das gibt Mut auf jeden Fall. Sie war sehr zornig, hat sie selber gesagt, über ihren ersten Lauf und war dann natürlich umso glücklicher, dass es dann im zweiten Durchgang doch geklappt hat. Generell auch die anderen Damen aus dem österreichischen Team mit soliden Platzierungen. Wir haben drei Läuferinnen in den Top 8, also das kann sich sehen lassen und es ist auf jeden Fall zumindest das Podium in Reichweite. Ich wollte vielleicht noch ganz kurz zu Michaela Schifrin was sagen, weil wir kurz über den Rückstand gesprochen haben. Mir ist halt aufgefallen, dass sie doch im Steilhang dann im zweiten Durchgang auch zwei, ja, gar nicht so kleine Fehler aus meiner Sicht drinnen gehabt hat. Sie hat sogar ein Tor fast nicht berührt. Ist ein zweites Mal weggerutscht ein bisschen. Also ich glaube, das hätte auch noch größer ausfallen können. Aber die Fahrt war bei weitem nicht fehlerfrei und trotzdem, ja, mit fast 6 Zehntel Vorsprung war das ein solider Sieg aus meiner Sicht.
Genau, war nur 5 beste Laufzeit hier gewesen. Und da hatte sie dann ja auf Bernadette Schild zum Beispiel etwas mehr als 6 Zehntel Rückstand. Die beiden Österreicher, die du angesprochen hast, Katharina Galber auf Platz 7, nachdem sie noch nach dem zweiten auf Platz 4 gelegen hat, etwas verloren dann im zweiten. Und Katharina Linsberger, die einen guten Sport gemacht hat, von 15 auch nach vorne gefahren ist mit der zweitbesten Laufzeit, dann auf Platz 8. Also von daher, die Österreicher können da mit Sicherheit sehr zufrieden sein. Benni, gucken wir mal auf 2 weitere Fahrerinnen, die auch mit Sicherheit sich Medaillenchancen ausrechnen, dann auch bei der WM im nächsten Jahr, beziehungsweise dieser Saison. Frieda Hansdotter und Wendy Holdener. Wendy Hansdotter war auf Platz 2 nach dem ersten Durchgang, hat dann mit einem schlechteren zweiten Durchgang das Podium verpasst, Vierte geworden, dort 200 Rückstand. Und Wendy Holdener Platz 5, 85 Hundertstel Rückstand, nur 6 Hundertstel auf Bernadette Schild. Auch zwei Damen, die mit Sicherheit nicht ganz zufrieden sind, weil sie beide doch ein bisschen höhere Ansprüche haben.
Klar, es war ja auch der Abstand auf den 3. Platz auf Bernadette Schild war ja ziemlich knapp und Frieda Hansdotter hat als Olympiasiegerin natürlich auch irgendwie den Anspruch, zumindest um ersten Platz mitzufahren. Ich denke, unzufrieden sind sie nicht, aber richtig zufrieden sein können sie jetzt auch nicht mit dem Ergebnis.
Genau, da müssen wir natürlich mal gucken, wie die Saison weiter verlaufen wird. Tobias, gucken wir noch auf die deutschen Fahrerinnen. Beste Deutsche ist geworden Marina Wallner mit Platz 14. War noch im ersten Lauf noch Platz 9. gewesen. Wirklich eine starke Fahrt im zweiten. Den einen oder anderen Fehler mit dabei gehabt. Christina Geiger 17. geworden. Hat sich im zweiten Lauf verbessern können. Und Marlene Schmotz, die auch im zweiten Durchgang war, nachdem sie sich von, ja, mit der Stadt nur 64 noch nach vorne hat fahren können, auf Platz 29. Leider kurz vor dem Ziel noch einen Fehler gemacht. Wie fällt das Fazit der deutschen Skiläufer aus?
Ja, also was für Lukas bei den Skispringern gilt, ist es bei uns bei den alpinen Damen, gerade im Technikbereich, also eigentlich können wir sagen, außer Viktoria Rehmsburg, es ist schwierig, der Knoten will nicht platzen, es sind immer wieder punktuell gute Ansätze da, wie jetzt der erste Durchgang auch von Marina Wallner, aber ja, ich habe langsam das Gefühl, dass es da im Endeffekt auch ein bisschen an der Klasse fehlt. Ist nur so eine Einschätzung von mir, die sich über die letzten Jahre aber einfach so durchzieht. Man hat punktuell Grund zur Hoffnung, aber letztlich ist es natürlich nicht zufriedenstellend.
Ja, genau. Bin ich definitiv bei dir. Wir haben das auch in den letzten 2 Jahren auch wieder immer auch angesprochen, dass dann auch immer mal wieder ein gutes Ergebnis mit dabei ist, aber dann beim nächsten Rennen oder so, dann ist es dann nicht mehr so gut. Lena Dürr zum Beispiel wieder nicht ins Ziel gekommen, ausgeschieden im ersten Durchgang, und auch Jessica Hilzinger mit Startnummer 57, mit Sicherheit nicht ganz einfach, hat dort auch den zweiten Durchgang als 47 noch verpassen können. Gucken wir mal, wie es für die deutschen Damen weitergehen wird, und kommen wir jetzt zu den Herren am Sonntag, wo ja dann auch den ersten österreichischen Sieg im Ski Alpin gab. Will ich überraschen, muss ich aber sagen, Marcel Hirscher gewinnt am Ende, aber es war nur hauchdünn, 900stel Vorsprung. Lukas, das war ein sehr, sehr knappes Rennen, aber Henrik Kristoffersen, ja, der hat wirklich Pech, dass Marcel Hirscher immer wieder derjenige ist, den schlägt.
Ja, wir haben auch schon mit meinen Kollegen bei Spox ein bisschen drüber gescherzt. Das ist natürlich verrückt, weil wenn der Kristoffersen ein paar Jahre früher oder später Profi wäre, dann wäre er absoluter Dominator und Seriensieger. Aber es gibt eben einen Marcel Hirscher, der unglaublicherweise dann doch immer wieder diese knappen Entscheidungen für sich erzielt. Das haben wir auch schon in der letzten Saison gesehen, dass es einfach ein paar Rennen gab, wo er wirklich nur um ein paar Hundertstel vorne liegt. Und das trotz diesem eigentlich relativ langen Hang dann. Es war Laufzeit bei über 55 Sekunden. Das war dann doch ein bisschen länger, bei den die Frauen haben ja auf verkürzter Strecke fahren müssen. Aber ja, es war wieder sozusagen auch ein bisschen das Glück auf der Seite von Marcel. Ja, mich freut es natürlich, aber den Henrik Kristoffersen, der kann einem eigentlich schon langsam ein bisschen leid tun auch.
Ja, genau. Ich ging gerade letzte Saison, hat man immer wieder ein paar Bilder gesehen gehabt, wo er immer wieder dann drauf war, gehofft hat, dass es reichen würde. Und am Ende war er dann auch noch am Köpfschütteln und hat gesagt, ich kann alles machen, aber irgendwie ist der Hersteller noch immer noch das Tickchen schneller. Benni, kommen wir zum drittplatzierten André Myhrer. Der war da schon wirklich weit zurück hinter den beiden. 1,4 Sekunden Rückstand auf Marcel Hirscher. Aber trotzdem, der alte Schwede hat sich noch vom zweiten Lauf von Platz 9 nach vorne fahren können aufs Podium. Und der ist mit Sicherheit auch heiß, weil der möchte ja gerade bei der Heim-WM in sich eine Medaille holen. Ich glaube, für den ganz großen Würfel wird es bei ihm aber nicht reichen.
Ja, ich meine, die Konkurrenz mit Hirscher und Kristoffersen ist einfach extrem stark. Sieht man ja einfach schon an dem Ergebnis von diesem Wochenende. Aber ich denke, eine Medaille ist für ihn bei der WM auf jeden Fall drin. Und dann zusammen mit Frieda Hansdotter wird es natürlich ein Traumpaar im Slalom bei den Damen, bei der internen, bei der Heim-WM.
Genau, das Team-Event wird mit Sicherheit etwas sein, wo wir da auch genau darauf achten werden. Und André Myhrer ist halt bekannt für seine Technik, mit den beiden Häusern das entsprechende Hindernis wegzuschlagen. Also von daher guckt man natürlich drauf, wie es auch weitergeht. Ansonsten, Tobias, muss man sagen, es war hinter beiden wirklich sehr, sehr knapp. Also wenn man mal guckt, Platz 3, 1,4 Sekunden Rückstand. Und wenn man dann guckt, mal Manuel Feller als Neunter, nur 1,7 Sekunden Rückstand. Also nur 29 Hundertstel fielen dort aufs Podestplatz. Spricht wirklich dafür, dass die Kasse hinter den beiden Dominatoren oder den beiden Besten dann auch wirklich sehr eng beieinander ist.
Ja, total. Und ich glaube, wir müssen auch die zwei Franzosen noch auf der Liste haben, Clémence Noël und Wilfried Jandé, die beide auf Bestzeitkurs waren. Und da weiß ich nicht, wie viele Tore es waren, aber 3-4 Tore vor Schluss in diesem allerletzten Übergang das Tor verpasst haben. Die zwei hätten sich letztlich dann auch noch vor Myhrer platziert. Aber ja, sollten Hirscher und Kristoffersen je mal patzen, wird's richtig, richtig spannend.
Genau, es wird auf jeden Fall richtig spannend. Da gibt es auch einige Österreicher, die mit Sicherheit dann auch drauf lauern. Michael Matt, 7. geworden, Christian Hirschmichel, 8. geworden, Manuel Feller, 9. geworden, Marco Schwarz, 10. geworden. Also auch dort wirklich sehr, sehr viele Österreicher, die sich sehr stark präsentieren können. Von 10 in den ersten, und in den ersten 10 waren 5 Österreicher. Also da, Lukas, da ist wirklich gerade im Slalom ist wirklich viel, viel Qualität bei den Österreichern vorhanden.
Absolut, das ist natürlich schön zu sehen. Und was mir besonders gefällt, ist, dass sie trotzdem allesamt, also von Matt bis Schwarz, von Platz 7 bis Platz 10, nicht zufrieden waren mit ihrer Platzierung. Also die wollen sogar die ersten zwei attackieren. Manuel Feller hat im Interview beim ORF nach dem Rennen gesagt, ja, es ist zwar gut und schön, dass mir jetzt nur 3 Zehntel fehlen auf Platz 3, aber eigentlich interessiert mich das nicht, weil zufrieden kann ich nicht sein mit meinen 1,7 Sekunden Rückstand. Also die sind auf jeden Fall top motiviert, dass sie da die Lücke zu dem Duo, das ist ja klar ersichtlich, diese Welt sozusagen ein bisschen zu schließen und ein bisschen zu verkürzen, diesen Rückstand. Aber insgesamt natürlich unglaublich. Also 5, ich könnte mich nicht erinnern, ist sicher schon lange her, dass wir 5 Slalomfahrer in den Top 10 haben. Das ist natürlich höchst erfreulich, ja.
Ja, das ist mit Sicherheit auch lange her, dass 5 Fahrer überhaupt irgendeiner Nation in den ersten 10 gewesen sind. Also von daher eine außergewöhnliche Leistung von den österreichischen Slalomfahrern. Ja, Benni, komm mal zu den deutschen Slalomfahrern. Bester Deutscher, Sebastian Holzmann, Platz 23. Dazu noch Anton Tremmel, der ein wirklich starkes Rennen im ersten Lauf gehabt hat, von mit der Startnummer 74 noch als 17er gewesen hat und dann im zweiten Lauf einen Fehler gehabt, hat sich dann auch mal zurückgestappt, um noch die Punkte sichern zu können, damit er in der Weltrangliste nach vorne kommen kann. Ja, und auch Fritz Topfer, der im zweiten Lauf mit dabei gewesen ist, aber leider eingefädelt. Wie fällt das Fall der deutschen Skialpinläufer aus?
Ja, ich glaube, so zufrieden können sie nicht sein. Ich meine, natürlich mit Neurotter, der da recht kurzfristig noch ausgefallen ist, ist natürlich sehr ärgerlich, aber man merkt trotzdem schon auch, dass Fritz Topfer einfach nicht mehr rankommt an die Form, die er noch 2015 hatte. Mit Holzmann und Tremmel sind zwei, denke ich, relativ interessante Fahrer mit dabei, von denen man in den nächsten Wochen vielleicht noch ein bisschen mehr hören kann. Ich denke, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber so zufrieden sollten sie eigentlich damit nicht sein.
Ja, wenn man mal guckt, noch drei weitere, die man eigentlich auch auf der Liste hätte, mit Sicherheit Stefan Luiz und David Ketterer, das auch öfter mal geschafft hat in den zweiten Lauf von Lino Strasser. Tobias, das sind eigentlich gerade Strasser und Luiz eigentlich zwei Fahrer, die man schon im zweiten Lauf sehen sollte. Gerade bisher der Auftakt ist, glaube ich, für ihn oder für die beiden nicht so das erhofft, was sie sich eigentlich erwartet haben.
Also bei Lino Strasser hat man im Lauf einfach gesehen, er wollte zu viel. Der hat es ja auch in der letzten Saison bei den City Events, da ist er einfach stark, da gehört er zu den Top 5 der Welt und er will einfach das Ding auch mal in einem Slalom runterbringen und er ist voll reingegangen, hat voll attackiert, was per se in Levi ja auch nicht schlecht ist, aber wollte da einfach zu viel. Und bei Stefan Luiz würde ich das Ganze nicht überbewerten. Er hat eine recht hohe Startnummer und kommt ja auch von seiner Kreuzbandverletzung zurück. Und konzentriert sich ganz klar auf den Riesenslalom. Ich glaube, er hat den Slalom auch so ein bisschen dazu genutzt, um wieder Weltcup-Atmosphäre einfach auch aufzusaugen. Aber das würde ich nicht überbewerten. Ihn können wir dann bewerten, wenn die ersten Riesenslaloms laufen.
Genau, die werden in den nächsten Wochen anstehen. Da wird mit Sicherheit noch genau darauf geguckt, wie sich dann die Deutschen steigern können. Aber wie sie auch die anderen natürlich weitergehen werden, da wird man sehr gespannt drauf sein. Der erste Riesenslalom ist ja leider ausgefallen aufgrund von schlechtem Wetter. Deswegen wird man dann noch darauf absehen, wie dann die Deutschen sich dort präsentieren können. Auch dann, wann Felix Neurath zurückkommen wird, hat sich den Daumen gebrochen letzte Woche. Und mal gucken, wann er wieder eingreifen kann. Er hatte kurz noch überlegt, ob zu starten, hat sich dann mal dagegen entschieden. Und dann gucken wir mal, wie er dann in den nächsten Wochen wieder an den Start gehen kann. Das war es erstmal von uns hier beim Sportplatz auf meinem Sportradio. Wenn ihr von Wintersport noch nicht genug habt, solltet ihr unbedingt gucken, weil unsere Vorschau geht jetzt demnächst online. Morgen wird die online gehen, am Dienstag wird sie da sein. Da solltet ihr unbedingt reinhören, da gibt es noch mehr von uns zu hören und da werden wir auch natürlich auf alle anderen Sportarten vorausschauen und mal gucken, was dort möglich ist für die Deutschen, was aber auch dann für international an Weltklasse dort vorhanden ist und dann solltet ihr auf jeden Fall das reinhören, damit ihr bestens informiert seid für die kommende Saison. Das war's jetzt von uns beim Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.